Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie herzlich zu dieser neuen Ausgabe aus der Sendereihe Durch die Bibel. Heute auf dem Programm das 40. Kapitel aus dem 1. Mosebuch. Zunächst aber ein kurzer Rückblick. In Kapitel 37 wurde uns Josef, der zweitjüngste Sohn des israelitischen Stammvaters Jakob, näher vorgestellt. Er ist gerade einmal 17 Jahre alt und bei seinen älteren Brüdern nicht gerade beliebt. Dafür gibt es mindestens drei Gründe. Josef ist der Lieblingssohn ihres Vaters und wird von ihm bevorzugt. Des Weiteren informiert er seinen Vater immer gleich darüber, wenn die älteren Brüder Unfug treiben. Und Josef hat seltsame Träume, in denen er über seine Brüder herrscht. Eines Tages bietet sich ihnen die Gelegenheit, Josef loszuwerden. Zunächst fassen sie den Entschluss, ihn kaltblütig umzubringen, doch dann verhökern sie ihn lieber an Kaufleute, die gerade in einer Karawane vorbeiziehen. So gelangt Josef nach Ägypten und wird als Sklave an Potiphar verkauft. Potiphar ist gewissermaßen der Finanzminister des Pharaos und zugleich Oberster seiner Leibwache. Potiphar ist von der Zuverlässigkeit Josefs begeistert und setzt ihn zum Verwalter seines Besitzes ein. Doch Potiphars Frau lässt keine Gelegenheit aus, dem jungen Josef nachzustellen. Er soll ihr Liebhaber werden. Als sich Josef aber standhaft weigert, behauptet sie, er würde sie ständig belästigen. Die Folge? Josef wird von Potiphar ins Gefängnis gesteckt. Die Geschichte von Josef, wie er nach Ägypten verkauft wird und das Vertrauen von Potiphar gewinnt, liest sich wie ein spannender Roman. Doch plötzlich, am Anfang von Kapitel 40, passiert auf einmal gar nichts mehr. Josef ist bei seinem Dienstherrn in Ungnade gefallen und sitzt im Gefängnis. Was hat das alles zu bedeuten? Gerade schien es mit Josefs Leben wieder ein bisschen bergauf zu gehen, schon erleidet er den nächsten Schicksalsschlag, indem er wie ein Verbrecher im Gefängnis landet. Doch ich bin überzeugt davon, dass dieses Drama mit dazu beiträgt, Gottes Plan in Erfüllung gehen zu lassen. Und zwar Gottes Plan für Josefs Leben und Gottes Plan für das zukünftige Volk Israel. Als wir uns mit dem Anfang der Josefs Geschichte beschäftigt haben, sie beginnt mit Kapitel 37, habe ich darauf hingewiesen, dass es zwischen Josef und Jesus Christus erstaunliche Parallelen gibt. Sechs davon habe ich bereits damals genannt. Zwei davon möchte ich hier wiederholen und dann sechs weitere hinzufügen. Erstens, Josef wurde von seinem Vater nicht zu Fremden geschickt, sondern zu seinen Brüdern, die weit ab von zu Hause die Schafe hüteten. Auch Jesus wurde von seinem Vater zu Brüdern geschickt, nämlich zu seinen eigenen Glaubensbrüdern, den Juden, den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Zweitens, Josef wurde ohne triftigen Grund von seinen Brüdern gehasst. Die gleiche Erfahrung machte Jesus mit seinen Glaubensbrüdern. Drittens, Josef wurde von seinen Brüdern für 20 Silberstücke wie ein Stück Vieh verhökert. Ebenso erging es Jesus Christus. Sein Glaubensbruder Judas verkaufte ihn für 30 Silberlinge, indem er Jesus an seine Widersacher verriet. Viertens, Josefs Brüder fassten den Plan, ihn zu töten. Gleiches hatten einige Juden mit Jesus vor, obwohl er doch ihr Glaubensbruder war. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf, heißt es kurz und bündig im Johannesevangelium. Fünftens, Josef wurde von seinen Brüdern in eine Grube geworfen, die für ihn leicht zur Todesfalle hätte werden können. Jesus wiederum entkam der Todesfalle nicht, in die ihn seine Widersacher durch einen Schauprozess lockten. Teile des Volkes forderten lautstark, ihn zu kreuzigen. Sechstens, auffällig ist, wie gehorsam Josef seinem Vater gegenüber war. Bei Jesus war es genauso. Deshalb sagte er einmal, ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Siebtens, Josef wurde auf die Probe gestellt. Er sollte sich den Maßstäben der Welt anpassen, seine eigenen Wünsche in den Vordergrund stellen und den Einflüsterungen des Satans Gehorsam leisten. Aber Josef widerstand diesen Versuchungen. Auch vor Jesus machte der Satan nicht Halt und versuchte, ihn zu Fall zu bringen. Doch Jesus trug den Sieg davon. Und achtens, Josef wurde für viele Menschen zum Retter, weil er sie während einer Hungersnot mit Getreide versorgen konnte. Ab Kapitel 41 im ersten Mosebuch ist davon die Rede. Jesus Christus wurde auch zum Retter der Menschen, allerdings in einem geistlichen Sinne. Was Josef erlebt, wie er darauf reagiert und auch seine Charaktereigenschaften erinnern immer wieder an die wichtigste Person der Bibel, an Jesus Christus. Manche Theologen bezeichnen Josef sogar als eine Art Vorausbild, das auf Jesus Christus hinweist, auch wenn Jesus im Neuen Testament an keiner Stelle direkt mit Jesus verglichen wird. Kommen wir nun zu dem Bibeltext, der für diese Sendung vorgesehen ist. Josef sitzt also im Gefängnis und macht Bekanntschaft mit zwei Männern, die beim Pharao in Ungnade gefallen sind. Hören Sie aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 40, die Verse 1-3. Und es begab sich danach, dass sich der Mundschenk des Königs von Ägypten und der Bäcker versündigten an ihrem Herrn, dem König von Ägypten. Und der Pharao wurde zornig über seine beiden Kämmerer, gegen den Obersten über die Schenken und gegen den Obersten über die Bäcker, und ließ sie setzen in des Amtmanns Haus ins Gefängnis, wo Josef gefangen lag. Ich bin mir sicher, das ist kein Zufall, sondern Gott will es, dass Josef diese beiden Männer kennenlernt und durch sie auch etwas über die Persönlichkeit des Pharaos erfährt. Was haben sich die beiden, der Mundschenk und der Bäcker, zu Schulden kommen lassen, so dass sie ins Gefängnis geworfen wurden? Nun, vielleicht hat der Bäcker die Frühstücksbrötchen anbrennen lassen, und der Mundschenk sollte dem Pharao möglicherweise ein Gläschen Rotwein bringen, ist dabei gestolpert und hat einen kostbaren Perserteppich befleckt. Leider wird der wahre Grund im Bibeltext nicht genannt, denn wirklich wichtig ist nur die Tatsache, dass sie im Gefängnis auf Josef treffen. Das wiederum ist fast ein kleines Wunder, denn es hätte ja sein können, dass sie sich dort niemals begegnet wären. Doch weil Josef erneut ein so mustergültiges Verhalten an den Tag legt, wird er den beiden prominenten Gefangenen als Diener zugeteilt. Ab Vers 4 wird berichtet, und der Amtmann gab ihnen Josef bei, dass er ihnen diente. Und sie saßen etliche Zeit im Gefängnis. Und es träumte ihnen beiden, dem Schenken und dem Bäcker des Königs von Ägypten, in einer Nacht einem jeden ein eigener Traum. Und eines jeden Traum hatte seine Bedeutung. Die nächsten Verse zeigen sehr schön, was für ein Mensch Josef ist. Dass er absolut vertrauenswürdig ist, gut aussehend und tugendhaft, das wissen wir schon. Dazu kommt aber noch eine gehörige Portion Scharfsinn und Optimismus und, was nicht selbstverständlich ist, Mitgefühl für seine Mitmenschen. Weiter ab Vers 6. Als nun am Morgen Josef zu ihnen, dem Mundschenk und dem Bäcker, hineinkam und sah, dass sie traurig waren, fragte er sie und sprach, »Warum seid ihr heute so traurig?« Sie antworteten, »Es hat uns geträumt, und wir haben niemand, der es uns auslege.« Josef sprach, »Auslegen gehört Gott zu, doch erzählt mir's.« Josef scheint zuversichtlich, dass er die Träume der beiden deuten kann. Doch auf diese Fähigkeit ist er nicht stolz, sondern verweist auf Gott, denn er allein kann ihm diese Gabe schenken. Mich beeindruckt, mit welch einer Selbstverständlichkeit Josef zu den beiden Männern sagt, »Auslegen gehört Gott zu, doch erzählt mir's.« Mir fehlt oft diese Unbekümmertheit, Gott vor anderen Menschen zu bezeugen und ihm die Ehre zu geben. Vielleicht würde Gott unser Leben noch viel mehr segnen, wenn wir ihm die Ehre geben und von seinen Taten erzählen würden. Josef tut es. Er sagt nicht, »Mal sehen, ob ich eure Träume auslegen kann«, sondern er weist auf Gott hin. »Wenn ich eure Träume auslegen kann, dann allein mit Gottes Hilfe.« Ich lese weiter ab Vers 9. Da erzählte der oberste Schenk seinen Traum und sprach zu Josef, Mir hat geträumt, dass ein Weinstock vor mir wäre. Der hatte 3 Reben, und er grünte und wuchs und blühte, und seine Trauben wurden reif. Und ich hatte den Becher des Pharao in meiner Hand und nahm die Beeren und zerdrückte sie in den Becher und gab den Becher dem Pharao in die Hand. Josef sprach zu ihm, das ist seine Deutung. 3 Reben sind 3 Tage. Nach 3 Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben und dich wieder in dein Amt setzen, dass du ihm den Becher in die Hand gibst wie vormals, als du sein Schenk warst. Ich finde es bemerkenswert, dass Gott in alttestamentlicher Zeit sehr häufig durch Träume zu den Menschen spricht. Der Grund dafür könnte sein, dass die biblischen Schriften erst nach und nach entstanden sind. Josef und seine Zeitgenossen zum Beispiel konnten nicht einfach eine Bibel zur Hand nehmen und darin Gottes Wort lesen. Was sie über Gott wussten, haben sie von ihren Eltern und Großeltern erzählt bekommen. Und wenn Gott ihnen etwas Besonderes mitteilen wollte, hat er es manchmal durch einen Traum getan, ganz selten auch mal durch eine Erscheinung. Träume, durch die Gott zu einem Menschen spricht, enthalten oft Symbole und zeichenhafte Handlungen, die für den Träumer zunächst einmal unverständlich sein können. Kein Wunder, wenn ich zum Beispiel an den Mundschenk des Pharaos denke. Er kennt sich erstens mit Wein aus und zweitens mit der Anbetung fremder Götter. Deshalb benötigt er für die Deutung seines Traumes einen Menschen, der mit dem einzigen und wahren Gott in Verbindung steht. Nachdem Josef den Traum des Mundschenks gedeutet hat, kann dieser gut nachvollziehen, was der Traum bedeutet. Schon in 3 Tagen wird der Pharao ihn wieder in sein Amt einsetzen. In Vers 14 wird berichtet, dass Josef eine kleine Bitte an den Mundschenk richtet. Aber gedenke meiner, wenn dir's wohl geht, und tu Barmherzigkeit an mir, dass du dem Pharao von mir sagst und mich so aus diesem Hause bringst. Mit meinen Worten würde ich es so ausdrücken. In 3 Tagen bist du wieder frei, du Glückspilz, aber ich werde hier bleiben, bis ich verrotte. Also, alter Kumpel, leg ein gutes Wort beim Pharao für mich ein. Um seiner Bitte Nachdruck zu verleihen, erzählt Josef dem Mundschenk noch, wie er in diese missliche Lage gekommen ist. Denn ich bin aus dem Lande der Hebräer heimlich gestohlen worden, und auch hier habe ich nichts getan, weswegen sie mich hätten ins Gefängnis setzen dürfen. Ob der Mundschenk tatsächlich verspricht, ein gutes Wort für Josef einzulegen, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall aber fühlt sich der Bäcker nun auch ermutigt, seinen Traum Josef anzuvertrauen. Bestimmt hofft er darauf, eine ebenso gute Nachricht zu bekommen wie zuvor der Mundschenk. Weiter ab Vers 16. Als der oberste Bäcker sah, dass die Deutung gut war, sprach er zu Josef, »Mir hat auch geträumt. Ich trüge 3 Körbe mit feinem Backwerk auf meinem Haupt und im obersten Korbe allerlei Gebackenes für den Pharao, und die Vögel fraßen aus dem Korbe auf meinem Haupt.« Josef antwortete und sprach, »Das ist seine Deutung. 3 Körbe sind 3 Tage, und nach 3 Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben und dich an den Galgen hängen, und die Vögel werden dein Fleisch von dir fressen.« Damit hat der Bäcker sicher nicht gerechnet. Josef muss ihm mitteilen, dass er vom Pharao keine Gnade erwarten kann. Was mit ihm und dem Mundschenk passiert, darüber berichten die restlichen Verse dieses Kapitels. Und es geschah am 3. Tage, da beging der Pharao seinen Geburtstag. Und er machte ein Festmahl für alle seine Großen und erhob das Haupt des obersten Schenken und das Haupt des obersten Bäckers unter seinen Großen und setzte den obersten Schenken wieder in sein Amt, dass er den Becher reiche in des Pharao Hand, aber den obersten Bäcker ließ er aufhängen, wie ihnen Josef gedeutet hatte. Aber der oberste Schenk dachte nicht an Josef, sondern vergaß ihn. Armer Josef, jetzt scheint er sich wirklich in einer hoffnungslosen Lage zu befinden. Nicht genug, dass er als Sklave in ein fremdes Land verschleppt wurde, nun sitzt er auch noch wegen einer falschen Anklage im Gefängnis. Immer wenn er sich damit trösten will, dass er unschuldig ist, sieht er die Gitterstäbe vor dem Fenster. Und Es sind die gleichen wie in den Zellen, in denen Schwerverbrecher eingesperrt sind. Von Potiphar ist auch keine Hilfe zu erwarten. Der ist froh, dass seine Frau endlich Ruhe gibt und fragt gar nicht danach, ob sie oder ob Josef im Recht ist. Hauptsache, die Leute reden nicht weiter über die skandalösen Zustände im Hause Potiphar. Der einzige Hoffnungsschimmer, der Josef in den letzten Tagen und Wochen aufrechterhalten hat, war die Erwartung, dass der Mundschenk beim Pharao ein gutes Wort für ihn einlegen würde. Doch Pustekuchen. Der Mundschenk ist so froh, wieder in seinem alten Job arbeiten zu dürfen, dass er nur noch darauf bedacht ist, dem Pharao ja alles recht zu machen und ihn nicht wieder zu erzürnen. Den armen Josef hat er längst vergessen. Wenn Sie jetzt sagen, das ergibt doch keinen Sinn, dass Josef unschuldig im Gefängnis schmort und scheinbar von aller Welt vergessen wird, dann möchte ich Sie zu einem kleinen Gedankenspiel einladen. Stellen Sie sich vor, der Mundschenk würde zum Pharao sagen, »Gnädiger Herr, in eurem Gefängnis gibt es einen Mann, der nichts Unrechtes getan hat. Er sitzt dort aufgrund einer falschen Anschuldigung.« Und daraufhin würde der Pharao Josef freilassen. Wie würde die Geschichte dann weitergehen? Ganz einfach. Josef würde schleunigst seine 7 Sachen packen und nach Kanaan zu seinem Vater zurückkehren. Alles Weitere, was wir heute in der Bibel über Josef nachlesen können, würde nicht geschehen. Josef wäre nicht mehr anwesend, wenn der Pharao nach jemandem sucht, der ihm einen wichtigen Traum deuten kann. Und vermutlich wäre auch niemand fähig, das Land mit so viel Umsicht auf eine kommende Hungersnot vorzubereiten, so dass unzählige Menschen vor dem Hungertod bewahrt werden. Etwas flapsig ausgedrückt, Gott musste auf irgendeine Weise verhindern, dass Josef außer Landes geht. Denn Josef soll zur Stelle sein, wenn der Pharao ihn braucht. Der sicherste Aufenthaltsort für Josef, um dies zu gewährleisten, ist das örtliche Gefängnis. Nicht sehr angenehm für Josef, aber 100%ig sicher, um die große Sache, um die es Gott geht, nicht zu gefährden. Josef weiß von all dem nichts, aber er vertraut darauf, dass Gott in seinem Leben wirkt und dass sein Vertrauen auf Gott Früchte tragen wird. Vertrauen spielt in Josefs Leben eine große Rolle. Er vertraut Gott und Gott vertraut ihm besondere Aufgaben an. Des Weiteren vertraut sich Josef vielen anderen Menschen an, gibt ihnen, wie es so schön heißt, einen Vertrauensvorschuss und geht damit bewusst das Risiko ein, möglicherweise enttäuscht zu werden. Ohne dieses Vertrauen wäre er nicht zum Verwalter im Hause Potiphars ernannt worden. Ohne ein gewisses Vertrauen hätten ihm der Mundschenk und der Bäcker nicht ihre Träume anvertraut. Ja, sogar seine neiderfüllten Brüder zog Josef ins Vertrauen, als er ihnen von seinem eigenen Traum erzählte. In diesem Fall könnte man ihn auch als naiv und vertrauensselig bezeichnen, aber im Grunde vertraut er grundsätzlich darauf, dass er das Richtige tut, wenn er seinen Mitmenschen offen und ehrlich gegenübertritt. Leider stelle ich fest, dass es selbst unter Christen so etwas wie eine Vertrauenskrise gibt. Vor einiger Zeit traf ich in einer fremden Stadt zufällig einen Freund, der eine große christliche Organisation leitet. Wir nutzten das unverhoffte Wiedersehen für ein kurzes Gespräch unter 4 Augen. Er klagte darüber, und das schien ihn sehr zu belasten, dass es in dieser großen christlichen Organisation, für die er arbeitet, nur ganz wenige Mitarbeiter gibt, denen er vorbehaltlos vertrauen könne. Seine Trauer darüber kann ich gut nachvollziehen. Umso dankbarer bin ich Gott, dass er mir immer ein paar Leute zur Seite gestellt hat, denen ich vertrauen kann und die mir vertrauen. Das heißt nicht, dass sie niemals Fehler machen, auch ich bin ja nicht fehlerlos. Aber wir verstecken diese Fehler nicht voreinander, denn jeder von uns vertraut darauf, dass der andere das Wissen um diese Fehler nicht für sich ausnutzt. Josef, ein Mann des Vertrauens, so schätze ich ihn ein. Sein Vertrauen auf Gott macht ihn zu einem vertrauenswürdigen Mann und zu einem Mann, der mit Optimismus in die Zukunft blickt und üblen Versuchungen widersteht. Das macht ihn zugleich zu einem sympathischen Zeitgenossen, der mit seiner offenen und freundlichen Art auf die Menschen zugeht. Ist das jetzt womöglich zu weit gegriffen? Ich denke nicht. Wie er im Gefängnis mit dem Mundschenk und dem Bäcker umgeht, wie freundlich er später seine Brüder empfängt, die ihm doch so viel Leid zugefügt haben, das ist schon etwas Besonderes. Und bei all seinen Vorzügen ist er obendrein auch noch bescheiden geblieben. Er sieht nicht stolz auf seine Begabungen, sondern dankt Gott dafür, dass er sie ihm geschenkt hat. Kurz und gut, Josef ist auch ein Mann des Glaubens, wie sein Urgroßvater Abraham, von dem es in der Bibel heißt, Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Nun aber sitzt Josef, dieser großartige Mann, hilflos im Gefängnis. Das Einzige, woran er sich im Augenblick festklammern kann, ist die Gewissheit, dass Gott ihn nicht vergisst. Und vielleicht ist gerade das die wichtigste Botschaft dieses Kapitels aus dem ersten Mosebuch. Auch wenn wir uns in einer aussichtslosen Situation befinden, sich die Zukunft wie ein schwarzes Loch vor uns ausbreitet, wenn das Leben stillzustehen scheint, weil es kein Vor und kein Zurück gibt, auch dann dürfen wir gewiss sein, dass uns Gott nicht vergisst. Und ich füge den schon öfter zitierten Vers aus dem Römerbrief hinzu. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Josef im Gefängnis. Einen Rechtsbeistand hat er nicht, der ihn wegen seiner Unschuld vor dem Pharao verteidigen könnte. Potiphar, der ihm freundlich gesinnt war, ist auf ihn, den vermeintlichen Liebhaber seiner Frau, nicht mehr gut zu sprechen. Der Mundschenk, der wieder in seinem alten Job beim Pharao arbeitet, hat Josef vergessen. Der Bäcker ist tot und Josefs eigener Vater glaubt, dass er von einem wilden Tier zerrissen wurde. Alles deutet tatsächlich darauf hin, dass Josef bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag hinter Gittern bleiben wird. Aber es kommt zu einer überraschenden Wende. Dazu erfahren Sie mehr in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Bis dahin, Gottes Segen mit Ihnen.